NDR Info. Themen des Tages.
Mit Dirk Leukroth, willkommen. Nach dem Alaska-Gipfeltreffen kann man zwar nicht sagen, dass die Bilanz völlig hoffnungslos ist, aber Grund zur Euphorie besteht eben auch nicht. Vielleicht auch genau deswegen reißen die diplomatischen Bemühungen nicht ab, nachdem die Europäer und die Ukraine selbst ja nicht beim Treffen zwischen Trump und Putin mit dabei waren, will der US-Präsident seinen Amtskollegen Volodymyr Zelensky nun schon morgen in Washington sprechen, um mit ihm das weitere Vorgehen für einen Frieden zu erörtern. Und mit auf dieser Reise dabei unter anderem auch der Bundeskanzler. Vorher aber haben sich heute Nachmittag schon die europäischen Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen in einer Videokonferenz zusammengeschaltet, beobachtet von meinem Kollegen Gabor Hallas in Berlin. Gabor, was kam denn dabei raus?
Die wichtigste Botschaft ist natürlich, und das ja schon seit einigen Tagen immer wieder, wir stehen an der Seite der Ukraine. Das hat man ja schon gesehen, als Präsident Zelensky am Mittwoch hier in Berlin war. Und heute ist er nach Brüssel geflogen und hat dort an dieser Videokonferenz teilgenommen. Generell ging es nochmal darum, sich abzusprechen. Morgen werden ja, wie Sie gesagt haben, die Staats- und Regierungschefs gemeinsam mit Zelensky dann nach Washington reisen. Und da ist ein großes Thema, die Frage der Sicherheitsgarantien. Also wenn man jetzt in der Ukraine irgendwann zu einem Frieden kommt, wer sichert den ab? Geschieht es mit Truppen zum Beispiel? Wird es so etwas geben wie in der NATO? Also ein Versprechen, die Ukraine zu verteidigen, wenn sie nochmal angegriffen wird. Das ist zumindest etwas, was die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Aussicht gestellt hat, dass das eine Möglichkeit ist. Aber muss man auch sagen, da stehen wir noch ganz am Anfang und da werden noch viele Gespräche folgen.
Wahrscheinlich. Bisher war ja die Devise Friedensverhandlungen nur nach einem Waffenstillstand. Diese Reihenfolge hat der US-Präsident ja nun in Frage gestellt. Das heißt, Europa bräuchte eine einheitliche Linie, um dagegen zu halten. Sieht's denn danach aus?
Dass morgen so viele Staats- und Regierungschefs nach Washington reisen aus Europa, das ist zumindest schon mal ein deutliches Signal. Das sind ja nicht alle Europäer, aber sind schon die wichtigsten. Und klar, die wissen, das ist unglaublich schwer, da etwas zu erreichen und das wird auch dauern. Also wir hören schon, dass man auch ein bisschen auf die Euphoriebremse drückt. Aber die Frage, die sich natürlich auch stellt neben den Sicherheitsgarantien, und da hat Europa so ein bisschen eine andere Position, ist ja die Frage nach einem Waffenstillstand. Da hören wir, dass Europa da am Ball bleiben will. Also jede noch so kleine Chance nutzen, auf Trump einwirken. Also zumindest die einheitliche Linie wird nachdrücklich versucht, auch vom Bundeskanzler.
Ja, wie kann der sich denn und die Bundesregierung in diesem laufenden diplomatischen Prozess eigentlich explizit für die Ukraine einsetzen?
Der kann immer wieder Gespräche führen. Es gibt ja die Erzählung, das sagen viele, die Donald Trump kennen, dass der gerne dem folgt, mit dem er zuletzt gesprochen hat. Also dass dieses, was ihm da erzählt wurde, dass das dann zumindest für den Moment hängen bleibt. Also deswegen werden immer wieder diese Initiativen gestartet. Es wird auf ihn zugegangen. Und natürlich wird es auch so sein, kann ich mir gut vorstellen, dass sich jemand wie Donald Trump auch geschmeichelt fühlt, dass da morgen eine so große Gruppe an Staats- und Regierungschefs nach Washington kommt. Das ist alles keine Garantie. Also man muss schon sagen, es rechnet niemand mit einem schnellen Frieden. Aber Europa zeigt zumindest sehr deutlich, dass sie dabei sein wollen. Aber das muss man immer wieder sagen, am Ende hängt es an Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Wenn der keinen Frieden will, dann wird es natürlich auch nicht möglich sein.
Also nahezu ganz Europa ist bemüht, der Ukraine beizustehen, so scheint es, und das diplomatische Eisen zu schmieden, solange es eben noch heiß ist. Dazu war das Gabor Hallas, unser Berlin-Korrespondent. Aber wie sieht man das, was sich in Alaska und danach ereignet hat, in Kiew selbst eigentlich? Darüber habe ich mit Nils Bula gesprochen, unserem Korrespondenten in Kiew. US-Präsident Trump will ja nun nicht zuerst einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien erreichen, sondern redet von einem Friedensabkommen, was er anvisieren möchte. Das heißt doch aber, bis das irgendwann mal steht, kann sich der Frontverlauf noch mal entscheidend ändern, oder?
Das ist so. Deswegen will Präsident Zelensky auch erst, dass der Waffenstillstand in Kraft tritt, bevor man zu wirklichen Verhandlungen kommt. Er hat auch jetzt gestern noch mal davor gewarnt, dass Russland verstärkt angreifen könnte an der Front. Er rechnet damit sogar, so hat er das gestern gesagt, wegen der diplomatischen und politischen Lage, also der ganzen Gespräche, die jetzt stattfinden. Er befürchtet, dass Russland das jetzt noch mal für sich nutzen will, um eine besonders gute Ausgangslage für Verhandlungen zu haben.
Ein ganz wichtiger Punkt aus ukrainischer Sicht, die Sicherheitsgarantien. Was kann denn Kiew nach dem Alaska-Gipfel da überhaupt noch fordern?
Ja, Sicherheitsgarantien sind ein sehr wesentlicher Punkt für die Ukraine. Einfach deswegen, weil man ja in der Vergangenheit damit schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es gab schon Abkommen mit Russland, Minsk I und Minsk II. Russland hat das gebrochen, hat trotzdem angegriffen. Deswegen ist es zu dieser groß angelegten Invasion 2022 erst gekommen. Und deswegen ist es eben so wichtig für die ukrainische Seite, dass es die Sicherheitsgarantien gibt. Er hat da auch positive Signale aus den USA bekommen. Das hatte Selenskyj so gesagt nach einem Telefonat mit Trump und den europäischen Staats- und Regierungschefs. Und es gab jetzt gestern schon Berichte darüber, dass die USA der Ukraine wohl sowas Ähnliches wie den Artikel 5, den es in der NATO gibt, anbieten wollen. Also der Artikel regelt ja den Beistand, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dass man diesem Mitglied dann beisteht. Mhm. Und trotzdem soll die Ukraine gleichzeitig aber kein NATO-Mitglied werden. Allerdings, so hieß es, diese Sicherheitsgarantie soll die Ukraine erst bekommen, wenn sie einem Friedensabkommen mit Russland zustimmt.
Auch im Vorfeld des Alaska-Gipfels viel diskutiert. Wie kompromissbereit ist man in Kiew, wenn es darum geht, eigenes Territorium an Russland abzutreten, des lieben Friedenswillen sozusagen?
In der Ukraine könnte man sich das vorstellen, wenn man die aktuelle Frontlinie sozusagen einfriert und dann erstmal die besetzten Gebiete von Russland de facto anerkennt. Also nicht rechtlich das jetzt als russisches Staatsgebiet anerkennt, sondern eben faktisch einfach sagt, okay, wir können gerade diese Gebiete nicht kontrollieren, wir können sie auch nicht mit militärischen Mitteln zurückerobern. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine diplomatische Lösung, dass wir wieder die Kontrolle über die Gebiete haben werden. Das wäre noch eine tragbare Lösung, mit der viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben könnten.
Dass der ukrainische Präsident bei seinem kommenden Washington-Besuch eine Art europäische Reisegruppe mit dabei hat. Wie wird das in Kiew eigentlich gesehen? Ausnahmslos solidarisch und hilfreich?
Ja, ich denke, für die ukrainische Regierung, für die offizielle Seite ist es sicherlich eine gute Nachricht. Da haben ja viele auch noch die Bilder im Kopf, die es gab, als beim letzten Treffen im Weißen Haus Selenskyj auf Trump dort getroffen war, wo es diesen Eklat gab. Da ist sicherlich, ist es da hilfreich, wenn man jetzt die Rückendeckung aus Europa mitbringt, dass das nicht wieder eintreten wird. In der ukrainischen Gesellschaft gibt es aber generell einfach eine sehr große Skepsis und wenig Erwartung an egal welche Treffen überhaupt. Also man befürchtet eigentlich, dass die Ukraine kaum noch eine Rolle spielt und letzten Endes USA und Russland das unter sich aushandeln werden. Und deswegen sind die Ernüchterungen sehr hoch und die Erwartungen sehr gering.
Was mich zur weiteren Frage bringt, es soll ja bald ein Dreiergespräch geben zwischen Trump, Selenskyj und Putin. Auch so ein Punkt, der nach dem Gipfel in Alaska etwas, sagen wir mal, vage in der Luft hängt. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn?
Ja, wenn es nach Selenskyj geht, dann würde dieses Gespräch, hätte das schon längst stattfinden sollen. Er wäre ja auch gerne in Alaska schon mit dabei gewesen. Ich denke, das wird jetzt vor allem davon abhängen, wie kompromissbereit in der Sache Putin ist. Putin hatte das ja immer abgelehnt bisher und Trump scheint da mit ihm jetzt erstmal kein Ergebnis erzielt zu haben in Alaska. Also denke ich, könnte der Tag morgen dann auch noch mal richtungsweisend dafür sein. Vielleicht werden wir dann morgen mehr erfahren, ob es zu diesem Dreiertreffen kommt und wann.
Nils Buda, unser Korrespondent in Kiew, nach dem Gipfel in Alaska und vor dem Gipfel morgen in Washington. Es rumort mehr als gewaltig derzeit in Serbien. Bereits die vierte Nacht in Folge kam es zu Unruhen bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Vučić. Und das gleich in mehreren Orten des Landes. Die schwersten Ausschreitungen gab es wohl in der zentralserbischen Stadt Valjevo, wo Regierungsgegner das Parteilokal der Vučić-Partei SNS in Brand gesetzt haben. Zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es aber auch in einer Belgrader Vorstadt. Was ist der Hintergrund und worauf laufen diese Unruhen hinaus? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Florian Bieber, Südosteuropa-Experte an der Uni Graz. Seit mehr als 9 Monaten demonstrieren fast jeden Tag viele Menschen in Serbien gegen Vučić. Bis zum vergangenen Mittwoch weitgehend gewaltfrei, aber das hat sich nun drastisch geändert. Warum eskaliert die Situation jetzt?
Es gab bereits in den letzten Wochen eine zunehmende Eskalation, in der sich das einerseits die Demonstranten ab Ende Juni etwas rabiater vorgingen. Also es gab mehr Straßenblockaden, keine Gewalt, aber eben Man versuchte quasi mehr auf Provokation zu setzen. Und dann kam es vor wenigen Tagen eben auch zu Gewalt von vermutlichen Anhängern der Regierungspartei. Es gab einen Übergriff auf eine Ausstellung im Norden Serbiens und auch einen anderen Angriff auf Demonstranten. Und das eskalierte dann. Das führte dazu, dass dann einige Demonstranten auf die Lokale der Regierungspartei angriffen und verwüsteten. Und das wiederum führte dazu, dass diese Parteizentralen und Parteibüros von vermummten Jugendlichen mit Schlagstöcken bewacht wurden, dazwischen die Polizei. Und das führte also immer wieder zu einer Gewalteskalation, die ganz offensichtlich damit zu tun hat, dass auch das Regime versucht, mehr auf Gewalt zu setzen. Es gab auch eine Amnestie des Präsidenten für einige Schläger vor wenigen Wochen, die also im Frühjahr verhaftet wurden. Das heißt, das Regime scheint auch eher auf Eskalation zu setzen. Wohl zunächst in der Hoffnung, dass im Sommer einfach nicht genug Menschen bereit sind, dagegen anzuhalten.
Auslöser dieser ganzen Protestwelle war ja der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad vor einem Dreivierteljahr. Das klingt jetzt relativ banal, aber dabei sind auch schon 16 Menschen ums Leben gekommen. Experten und auch Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für diese Tragödie damals verantwortlich. Aber wie konnte sich daraus jetzt eine so nachhaltige Protestbewegung entwickeln?
Ja, es hat nicht nur, man könnte sagen, dieser Einsturz in die Tragödie ist eigentlich der Auslöser gewesen. Es gab seit 8 Jahren fast jährlich Proteste in Serbien, die immer wieder abgeflaut sind, aber diese Unzufriedenheit war da. Dann diese Tragödie und die Reaktion in erster Linie des Präsidenten und der Regierung, die zunächst geleugnet haben, dass dieses Vordach überhaupt renoviert wurde. Dann kamen sehr schnell Videoaufnahmen und Fotos zutage, die zeigten, dass es sehr wohl renoviert wurde. Das heißt, das Gefühl, dass die Regierung versuchte zu vertuschen, was da geschehen ist, hat die Wut vieler Bürger erst recht hervorgerufen. Dann wurden die ersten Proteste von Präsident Vucic und auch Angehörigen der Regierungspartei und den Medien, die er kontrolliert, als von ausländischen Agenten bezahlt, als Verräter und Ähnliches bezeichnet. Und das hat sehr viel weitere Bürger bestätigt, dass eben die Regierung nicht wirklich an einer Aufklärung interessiert ist und auch nicht an ein Entgegenkommen, sondern eher auf Konfrontation setzt und eben die klassische Strategie, alle Kritiker in Misskredit zu bringen. Und das hat dann diese Protestwelle ausgelöst, die, man muss betonen, in erster Linie zumindest bis zu diesem Sommer von den Studenten der Universitäten getragen wurde, die alle ihre Vorlesungen seit November boykottieren, auch unterstützt von den Professoren, Professorinnen der Universitäten, und die also sehr geschickt diese Proteste organisiert haben mit Schweigeminuten, mit Protestmärschen, mit einem Ultramarathon nach Brüssel und einem Fahrradrennen nach Straßburg. Also sehr wohl überlegt versucht haben, auch diese Bewegung aufrechtzuerhalten, auch indem sie sie durch Protestmärsche in die kleinsten Städte Serbiens getragen haben.
Und auch öffentlichkeitswirksam offensichtlich, wie Sie es beschrieben haben. Wie kann man sich die politische Situation in Serbien derzeit vorstellen? Entwickelt sich das Land zu einer präsidialen Autokratie?
Das ist es eigentlich schon seit vielen Jahren. Und das ist, glaube ich, auch eines der Gründe für die Proteste. Präsident Vucic hat die Macht seit über 10 Jahren inne, ließ sich dann zum Präsidenten wählen und wiederwählen. Formal gesehen ist Serbien kein präsidiales System, aber er hat alle Macht in sich konzentriert. Das heißt, er entscheidet über alles. Und deshalb ist auch eines der Slogans der Proteste immer das: Du bist nicht zuständig. Und damit richten sie sich an Präsident Vucic mit der Aussage, er ist eigentlich gar nicht zuständig für die Sachen, für die er immer wieder behauptet, zuständig zu sein. Man muss bedenken, im Durchschnitt richtet er sich fast tagtäglich an das Volk. Also es gibt im letzten Jahr über 300 Ansprachen an die eigene Bevölkerung in staatlichen oder privaten Fernsehsendern. Das heißt, er ist immer überall präsent und viele sind frustriert mit dieser Omnipräsenz des Präsidenten und auch das Gefühl, dass er alles überall kontrollieren will und dass die Institutionen deshalb ihre Arbeit nicht tun können.
Wie lange kann die EU da noch tatenlos zusehen?
Ja, also bisher konnte sie es sehr gut. Es gab zwar einige kritische Aussagen der Kommissarin, die für den Erweiterungsprozess zuständig ist, die auch die Proteste in Schutz genommen hat. Das hat aber auch mehrere Monate gedauert. Aber es gibt keine Taten, die auf diese Aussagen gefolgt sind. Und das ist das große Problem. Einerseits natürlich, die EU selber ist in vielen Fragen zerstritten. Und es gibt handfeste wirtschaftliche Gründe, auch in Deutschland beispielsweise Lithiumabbau in Serbien mit Unterstützung des Präsidenten. Warum auch in Deutschland man oft nicht so viele kritische Stimmen hört von der Regierung, wie man sie es eigentlich erwarten würde.
Professor Florian Bieber, Südosteuropa-Experte an der Uni Graz zu den Unruhen in Serbien derzeit. Auch wenn die vergangenen Tage deutschlandweit heiß waren, der Sommer war 2025 jedoch eher durchwachsen, muss man sagen. Ganz anders sieht es im Süden Europas aus, in Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland. Dort kämpfen Feuerwehrleute seit Wochen gegen Waldbrände. Es gab auch schon Verletzte und Tote. Und auch hier in Deutschland steigt die Waldbrandgefahr aktuell wieder, sagen Experten. Was kann man tun, um Waldbrände zu verhindern? Also, darüber hat mein Kollege Alex Franz mit Michael Müller gesprochen, Professor für Waldschutz an der TU Dresden. Und er wollte wissen, wodurch Waldbrände überhaupt entstehen, nicht allein durch hohe Temperaturen, oder?
Die hohen Temperaturen sind es überhaupt nicht. Denn Waldbrände entstehen in Deutschland fast ausschließlich durch menschliches Versagen oder Handeln. Also durch Fahrlässigkeit, Unfälle, viel auch durch Vorsatz, also Brandstiftung. Nur eine einzige natürliche Waldbrandursache haben wir, und das ist der Blitzeinschlag. Das ist gar nicht so selten, Blitzeinschläge, aber führen sehr selten zu Waldbränden und noch seltener zu größeren Waldbränden.
Inwieweit spielt denn dann der Klimawandel beim Thema Waldbrände eine Rolle?
Das ist eine Frage der Austrocknung der Materialien. Wenn wir durch Klimawandel länger anhaltend höhere Temperaturen haben, dann führt das eben zur Austrocknung von potenziellem Brennmaterial. Und potenzielles Brennmaterial haben wir im Wald immer. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jedem Tag im Jahr. Die Frage ist, ob es entzündfähig ist, wenn eine Ursache anliegt. Und das führt natürlich beim Klimawandel durch höhere Austrocknungsgrade zu höheren Wahrscheinlichkeiten und auch zu länger andauernden Perioden, wo das Brennmaterial prinzipiell brennfähig ist.
Hier in Norddeutschland ist ja vor allem der Harz ein Gebiet, in dem es fast in jedem Sommer in den Wäldern brennt. Im Juni beispielsweise gab es einen großen Waldbrand am Königsberg bei Goslar. Wie ist denn insgesamt in Deutschland die Situation? Also wie ist der Trend? Brennt es häufiger in deutschen Wäldern?
Das ist genau das Kuriose. Der Trend ist abnehmend, schon seit Jahrzehnten. Und wenn wir mal die Nachkriegsjahre vernachlässigen, waren die Zahlen und Flächen von Waldbränden in den 1970er Jahren, 71, 75, 77, die Großbrandereignisse in der Lüneburger Heide jähren sich ja in diesem Jahr, denn das war 1975.
Das heißt, woran zusammenfassend liegt es, dass dieser Trend abnimmt?
Nun ja, also es ist auf der einen Seite so, dass die Wälder sich verändert haben. In den 1970er Jahren waren die sogenannten Nachkriegsaufforstungen. Da waren die Wälder und hier im Tiefland die Kiefernwälder so um die 25 Jahre alt. Das sind sogenannte Vollfeuerwälder. Die brennen also bis über die Kronen hinaus. Und diese Wälder, die aus dieser Zeit stammen, sind heute 60, 70, 80 Jahre alt. Und dadurch entstehen da drinnen nur noch Bodenfeuer. Oder können sich nur Bodenfeuer ausbreiten, die man vergleichsweise schnell löschen kann. Das Zweite ist, wir haben Waldumbau betrieben seit Jahrzehnten. Der Wald hat sich verändert, natürlicherweise durch das Wachstum und Entwicklung, aber es wurde auch aktiv viel getan. Und wir haben eines der besten Waldbrandüberwachungssysteme der Welt. Das heißt, wir entdecken Waldbrände regelmäßig zusammen mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung hilft sehr stark mit, innerhalb von 10 Minuten nach der Entstehung. Und wir sind schon nach einer Viertelstunde etwa wieder am Brandort mit den ersten Einsatzkräften. Wir sind also vergleichsweise schnell, wenn es die äußeren Bedingungen gestatten.
Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären. Wie werden Wälder denn überwacht? Wie funktioniert dieses System und was macht es in Deutschland so gut?
Also früher war es so, das klassische System bestand aus Feuerwachtürmen, aus dem auch Menschen tätig waren. Und dann hat man durch Triangulation, also Vorwärts-Einschneideverfahren, Rauchwolken, die man gesehen hat von den Türmen, angepeilt und dann durch Kreuzpeilung festgestellt, wo der Brandort war. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und seit Mitte der 90er Jahre ist das also ein kameragestütztes System, welches also eine automatische, computergestützte Auswertung hat. Das heißt, die Kameras überwachen die gesamte Waldfläche im Tiefland und entdecken Rauchwolken. Dann geht das in die Zentrale, dort wird das verifiziert, weil es sehr viele Täuschobjekte gibt. Und dann wird alarmiert.
Besonders viele Waldbrände bundesweit gesehen gibt es in Brandenburg. Ich habe da unterschiedliche Zahlen gelesen, aber etwa ein Drittel bis hin zu 50% aller Waldbrände in Deutschland entstehen in Brandenburg. Woran liegt das?
Das liegt nicht daran, dass die Menschen dort leichtsinniger sind oder vorsätzlicher. Das ist in allen Ländern gleich. Aber wenn eben eine Waldbrandursache auftritt, also ein fahrlässiges Verhalten, das Parken mit einem Katalysator im Gras, ein Unfall oder eben auch Brandstifter versuchen, Brand zu legen, dann liegt das an der Zündfähigkeit des Materials. Und da sind eben die Waldmaterialien, die in Kiefernwäldern vorkommen und von denen ist ja Brandenburg geprägt, schneller zündfähig und die Feuerausbreitung ist intensiver, als das beispielsweise in einem Rotbuchenwald der Fall ist. Brände finden wir in allen, das ist schon immer so, in allen Waldformationen, ja, weil eben nur die Brandstiftung ein tatsächlich aktives menschliches Handeln ist. Fahrlässigkeit und Unfälle und so passieren überall und so ist die Brandverteilung etwa so wie die Baumartenverteilung. Und wenn wir jetzt mehr Laubwälder machen, wird auch mehr Waldbrände in Laubwäldern vorkommen, relativ gesehen. Aber die breiten sich nicht so gut aus. Das heißt, Waldumbau hilft uns sehr stark bei der erfolgreichen Waldbrandbekämpfung.
Sehen Sie in puncto ja, Waldbrandprävention da eigentlich auch die Politik am Zug, beispielsweise verpflichtende Maßnahmen für private Waldbesitzer zu erlassen?
Das ist zweierlei. Das eine ist, wo ich der Meinung bin, wenn dort die Vorbeugungsmaßnahmen so wichtig sind, weil die Schutzobjekte so wichtig sind, dann sollte der Staat die Maßnahmen durchführen oder zumindest bezahlen. Dann ist ja nicht nur der Waldbesitzer, der die Maßnahme durchführt, der seinen Wald schützt, sondern auch viele, viele drumherum und viele andere Güter von Menschen, die mit dem Wald gar nichts zu tun haben. Also das sehe ich als gesellschaftliche Verpflichtung. Darüber hinaus können Waldbesitzer und Waldbesitzer natürlich viel mehr machen. Und da ist letztendlich die Förderkulisse gefragt, dass man sagt, das muss man unterstützen, das muss man belohnen, wenn Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowas machen. Und es gibt natürlich auch weitere Entwicklungen, die wünschenswert wären. Dazu ist aber dann angewandte Forschung notwendig. Und leider stehen nicht die Forschungsmittel zur Verfügung, die ich mir wünschen würde für Entwicklungen, die ich sehr persönlich sehe.
Sagt Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden. Und nun geht's ab zum Sport, denn an diesem Wochenende wollten im DFB-Pokal die Kleinen die Großen ärgern. Teilweise ist das auch gelungen, Moritz Kühn.
Tja, und fast wäre einem Fußball-Nordclub heute die Sensation gelungen. Fünftligist Atlas Delmenhorst hat in der ersten Runde groß aufgespielt gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Am Ende mussten sich die Niedersachsen trotzdem nach einer Topleistung ganz knapp mit 2:3 geschlagen geben. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Mittelstürmer Steffen Rohwedder.
Ja, wir sind voll zufrieden. Also wir hätten jetzt echt gedacht, dass wir vielleicht eine Packung kriegen, 5-6-0. Aber dass wir erst halbzeit so gut spielen. Klar, Gladbach hat eine enorme Qualität, deswegen sind sie auch in der Bundesliga. Und ja, es ist halt verdient, ne? Wenn man das so sieht. Aber wir können stolz auf uns sein, das ist das Schöne.
Ja, definitiv, was für eine Leistung von Atlas Delmenhorst. Geschnuppert an der großen Überraschung hat auch Viertligist Blau-Weiß Lohne, aber gegen Zweitligist Greuther Fürth gab es am Ende eine 0:2 Niederlage. Lohne spielte in der Schlussphase in Unterzahl nach einer gelb-roten und einer roten Karte. Von den Amateurclubs hat es bislang nur Viertligist Illertissen in die zweite Runde geschafft. Viertligist Lok Leipzig hat heute lange an der Überraschung gegen Zweitligist Schalke geschnuppert, musste sich aber nach Verlängerung mit 0:1 geschlagen geben. Übrigens, dieses Pokalspiel musste in der ersten Halbzeit wegen mutmaßlichen diskriminierenden Äußerungen unterbrochen werden. Der Schalker Christopher Antwi Ajay soll bei einem Einwurf von Lok-Anhängern anscheinend beleidigt worden sein. Zumindest beschwerte er sich beim Linienrichter. Und das sagt Schalke-Trainer Miron Muslic dazu.
Das kann man nicht beiseite schieben. Und das haben wir nicht und das werden wir auch nicht. Wenn ich solche Äußerungen höre, dann dreht sich mein Magen. Dann kotze ich mich an. Kann nicht glauben, dass es auf dem Fußballplatz immer noch passiert. Dass es in unserer Gesellschaft immer noch passiert. Wir können das nicht hinnehmen. Was mich am meisten ärgert, ist, dass Chris dann über 120 Minuten auch noch ausgepfiffen wird. Speibe ich mich an, ganz ehrlich.
Sagt Schalke-Trainer Miron Muslic. Der Verein Lok Leipzig sagt, es gebe keine Zeugen. So, jetzt gehen wir rein ins Live-Geschehen. Holstein Kiel möchte auch in die zweite Runde und zwar bei Viertligist FC 08 Homburg. Live für uns dabei Sven Roland.
Holstein Kiel ist die klar bessere Mannschaft am heutigen Tag. In den ersten 45 Minuten mit 1:0 liegen sie vorne. In der 24. Minute war es John Tolkien mit seinem ersten Profitreffer in deutschen Gefilden und somit auch mit seinem ersten Pokaltreffer. Insgesamt mit 13:3 Torschüssen spricht das schon eine deutliche Sprache für den Zweitligisten. Und daher riecht aktuell, zumindest in der Halbzeitpause, alles schon mal so ein bisschen nach zweiter Runde für die Störche. Es sieht also gut aus hier im Homburger Waldstadion. 1:0 und gleich wird dann auch wieder angepfiffen.
Das war Sven Roland live von der Erstrunden DFB-Pokalpartie von Holstein Kiel beim Viertligisten FC 08 Homburg auf sportschau.de oder Auf Sportschau, in der Sportschau-App können Sie mit den Ohren live dabei sein. Das gilt übrigens auch für die anderen Partien, die gerade laufen. Hier die Zwischenstände zur Halbzeit. Der Hallesche FC gegen den FC Augsburg, also vierte Liga gegen Bundesliga, 0:0 zur Halbzeit und auch noch keine Tore gefallen zwischen Drittligist Ulm und Zweitligist Elversberg. Und damit ab zur Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach. Da haben die deutschen Hockeymänner gestern das Finale gegen die Niederlande gewonnen und den ersten EM-Titel seit 12 Jahren geholt. Heute hatten die deutschen Hockeyfrauen die Chance, ebenfalls gegen die Niederlande den Coup zu schaffen. Aber im Endspiel gab es eine 1:2 Niederlage vor den Augen unseres Reporters Jan Wochner.
Das war eine herausragende Leistung der deutschen Hockeyfrauen. Das Team von Bundestrainerin Jannike Schobmann hatte Titelverteidiger Niederlande, den großen Favoriten, am Rand einer Niederlage. Unglücklich geriet das deutsche Team vor rund 9000 Fans im Gladbacher Hockeypark früh in Rückstand und kassierte im zweiten Viertel auch das zweite Gegentor. Doch vor allem in der zweiten Hälfte erspielten sich die deutschen Frauen mit einer ungeheuren Energieleistung immer mehr Torchancen, kamen durch Kapitänin Lisa Nolte nach einer Strafecke zum Anschluss und waren drauf und dran, den Ausgleich zu schaffen. Die niederländische Defensive wackelte, hielt aber dicht. Und so jubelt Oranje über den 5. EM-Titel in Serie bei den Frauen.
Tja, und einen Überraschungserfolg gab es noch bei der 28. Ausgabe der Sci Classics, einem jährlich in Hamburg stattfindenden Radrennen. Außenseiter Rory Townsend aus Irland hat sich sensationell im Schlusssprint auf der Mönckebergstraße durchgesetzt. Und mehr dazu gibt's auch bei uns im Netz unter ndr.de/sport.
Soweit der Sport mit Moritz Kühne. Und das waren die Themen des Tages mit Dirk Leukroth.